Sie hören Kontrafunk aktuell am Freitag. Es ist der 15. Mai 2026. Ich bin Benjamin Golme und zu Beginn unserer Sendung möchten wir Sie gerne auf eine wichtige Neuerscheinung hinweisen. Der digitale Euro kommt. In seinem neuen Buch Rettet unser Bargeld analysiert Max Otte, einer der bekanntesten Ökonomen Deutschlands, die Gefahren und Bedrohungen für Ihr Geld und Ihre Privatsphäre. Der 14-fache Spiegel- und Manager-Magazin-Bestseller-Autor gibt konkrete Tipps, wie Sie Vermögen und Privatsphäre schützen. Bestellen Sie Rettet unser Bargeld, das neue Buch von Max Otte, jetzt vor und sichern Sie sich Ihre Chance auf attraktive Gewinne, bis zu 5 Silbermünzen und die Teilnahme an der Premierenparty am 2. Juni mit Max Otte. Rettet unser Bargeld, Schutz vor digitalem Euro und Enteignung. Jetzt vorbestellen www.rettet-unser-bargeld.de. Und nach dieser Werbung nun zu den Themen unserer heutigen Sendung. In Wien finden derzeit die letzten Vorbereitungen auf einen großen Abend statt. Die europäische Öffentlichkeit wartet gespannt auf das Finale des Eurovision Song Contest. Ein Gesangswettbewerb der ganz besonderen Art mit großer Tradition. So klang das früher.
Merci, merci, merci für die Stunden, Chérie, Chérie.
Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir.
Das waren Udo Jürgens, der 1966 für Österreich gewonnen hat, Nicole, die 1982 den Sieg nach Deutschland geholt hat und Katja Epstein, die 1980 Zweite geworden ist. Im Jahr 2026 klingt das alles natürlich ein bisschen anders.
Und alle wollen einen Tanzschein, sie wollen nicht wir sein, doch ohne Tanzschein werden sie Tiere bleiben. Haben sie einen Tanzschein, das soll kein Witz sein. Weil ohne Tanzschein, dann kommen sie nicht rein.
I'm on fire, fire, you're a liar, liar. Stop the nein, nein, no line, line, no more. Like a vampire, you had come out at night. Stop the nein, nein, no line, line, no more. Oh, no, you really, really love me, don't lie. No, you gotta, gotta give it some time. So honey, don't cry, honey, don't cry.
Das waren die Kandidaten für Österreich, Deutschland und die Schweiz, Cosmo, Sarah Engels und Veronika Fusaro. Aber nicht nur die Musik klingt anders, der ganze Wettbewerb und das Umfeld haben sich verändert. Über non-binäre Sänger und Boykotte sprechen wir mit dem Musikmanager und Produzenten Yannick Renn. Die deutschen Altparteien entwickeln immer neue Tricks und Kniffe, um die AfD von Macht und Posten fernzuhalten. Im Landtag von Baden-Württemberg gab es in der vergangenen Legislatur 2 Vizepräsidenten. Einen von der Regierung, einen von der Opposition. Weil die AfD jetzt aber zu stark ist, hat man das kurzerhand geändert. Landtagspräsident und Vizepräsidentin kommen jetzt von den Regierungsparteien. Opposition? Fehlanzeige. Darum geht es mit Joachim Kuhs, AfD-Abgeordneter in Stuttgart. Mit unserem Lateinamerika-Korrespondenten Alex Bauer blicken wir nach Venezuela. US-Präsident Donald Trump hat sich mal wieder einen Scherz erlaubt und Venezuela als 51. Bundesstaat der USA bezeichnet. Oder war das gar kein Scherz? Und der Kommentar des Tages kommt von Markus Fahlefeld. Er widmet sich der deutschen Bundesarbeitsministerin Bärbel Baas. Die meint, eine Einwanderung in die Sozialsysteme findet nicht statt. Das alles hören Sie heute bei Kontrafunk aktuell.
Thank you.
Früher war es das Lagerfeuer der Nation. Jung und alt haben sich versammelt. Ach, was sag ich, nicht das Lagerfeuer der Nation, sondern das Lagerfeuer Europas. Der Grand Prix Eurovision de la Chanson war ein friedlicher Wettbewerb der Nationen. Die Künstler sangen in ihrer Heimatsprache und die Musik stand im Vordergrund. Wenn morgen Abend in Wien das Finale des modernisierten Eurovision Song Contest über die Bühne geht, ist das allerdings eine andere Chose. Mehr Show, mehr Politik und weniger unterschiedliche Sprachen. Ist der ESC eine furiose Musikparty oder nervt die permanente Provokation durch politische Beiträge der Künstler? Dazu begrüßen wir Yannick Renn. Er ist Radiokollege bei Austria First. Er ist klassischer Musiker, er ist Musikmanager, Produzent. Schönen guten Tag.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Sie leben und arbeiten in Wien. Wie ist denn derzeit die Stimmung? Ist der Grand Prix-Zirkus überall zu spüren?
Naja, also ich muss ehrlich sagen, dass ich ja auch in der Nähe des Parlaments arbeite. Das befindet sich ja neben dem Rathaus. Bin ich natürlich schon jeden Tag jetzt momentan mit dem ESC-Fieber konfrontiert sozusagen. Also es gibt ja dieses ESC-Village am Rathaus, wo eben diese ganzen Livestreams dann stattfinden. Und wenn man jetzt mal genau hinschaut, muss man ehrlich sagen, so von der Menschenanzahl ist das Ganze dann doch eher verhalten. Also man hat so das Gefühl, das Ganze wird riesengroß inszeniert, aber das eigentliche Interesse hält sich in Grenzen. Natürlich gibt es auch viele Wiener, die das Ganze sehr nervt, weil es natürlich auch zu Verzögerungen führt, was jetzt den ganzen öffentlichen Verkehr betrifft und so weiter und so fort. Und man hat auch gesehen jetzt im Laufe der Woche, dass also immer mehr Zahlen auch rausgekommen sind, wie das Interesse, was den ESC betrifft, eigentlich aussieht momentan. Und wenn man sich jetzt gerade mal die Bettenbelegung anschaut, zum Beispiel in den Wiener Hotels, dann beträgt die Auslastung gerade mal 70%. Also das ist weit unter den Erwartungen geblieben. Also man kann meines Erachtens schon von einem sehr verhaltenen ESC-Fieber sprechen.
Österreich hat den Wettbewerb im Jahr 1966 zum ersten Mal gewonnen, damals mit Udo Jürgens und Merci Chérie. Wenn Sie an diese alten Zeiten denken, Udo Jürgens, Katja Epstein, was verbinden Sie mit diesem früheren Grand Prix?
Also ich muss ja fairerweise dazu sagen, ich bin ja recht jung, deswegen habe ich das damals noch nicht live miterlebt, aber natürlich kenne ich Udo Jürgens sehr gut, bin auch gewissermaßen auch als Komponist natürlich ein Fan von Udo Jürgens. Was man generell sagen kann in Bezug auf diese alten Zeiten, ist natürlich, dass die Musik damals deutlich mehr im Vordergrund stand, als das heute der Fall ist. Und gerade jetzt, weil Sie Udo Jürgens angesprochen haben, ist es natürlich auch so, Udo Jürgens war studierter Komponist und Pianist und hat natürlich als allererstes mal seine Werke selbst geschrieben und hatte da auch einiges an Know-how. Also das war schon eine ganz andere Zeit, wo natürlich die Musik und vor allem auch die musikalische Qualität viel, viel mehr im Vordergrund stand.
Ja. Ja, stimmt. Sie sind Jahrgang 99. Also ich bin 83. Ich kann Ihnen sagen, es war damals für uns als Kinder in den 80er Jahren so, dass man das Gefühl hatte, dass das doch ganz schön langweilig ist, was da gerade passiert. Aber man sitzt irgendwie trotzdem gespannt mit den Eltern vorm Fernseher. Das hat sich dann aber gewandelt, denn dieser ESC ist ja was ganz anderes. Da ist ja irgendwie mehr Spektakel. Gibt es so einen Zeitraum, wo man sagen kann, da hat sich das geändert? Die Frage nicht an Sie als lebenserfahrenen Menschen, sondern als Musikwissenschaftler.
Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass sich die ganze Musikkultur und vor allem auch dann mit Einzug der Popkultur und der Amerikanisierung des Musikmarktes vieles gewandelt hat. Also früher war ja der ESC generell ein eher konservativer Musikwettbewerb, damals auch nur mit ganz wenigen Ländern, die mitgemacht haben in der Entstehungszeit. Und man muss jetzt fairerweise dazu sagen, dass natürlich viele Dinge, die sich jetzt beim ESC über die Jahrzehnte gewandelt haben, natürlich auch generell in der Gesellschaft gewandelt haben, beziehungsweise auch sehr deutlich in der Musikindustrie. Da fallen mir zum Beispiel so Dinge ein, wie auch, dass die Länder ja meistens nicht mehr einen Beitrag bringen, der in ihrer Landessprache gesungen ist. Österreich ist dieses Jahr die Ausnahme. Das ist auch eine Entwicklung, die generell natürlich in der gesamten Musikindustrie Einzug gehalten hat durch die immer mehr voranschreitende Globalisierung und Amerikanisierung. Also wenn man sich jetzt beispielsweise auch die Charts anschaut, dann stellt man ja sehr schnell fest, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, dass man sehr häufig eigentlich keinen einzigen deutschen Titel mehr dort findet. Und generell würde ich sagen, wenn man das jetzt zeitlich einordnen möchte, war der Umschwung so ein bisschen schon in den 70er Jahren, wo eben immer mehr die Popkultur eingezogen ist, gerade auch beim ESC, beispielsweise mit ABBA damals 1974, wo ABBA gewonnen hat. Da war dann schon mehr dieser, ja, ich sag mal, Glamour stand dann schon mehr im Vordergrund und dann hat sich das auch immer mehr entwickelt hin zu einer echten Show sozusagen, ja.
Katja Epstein hat sich vor wenigen Tagen selbst nochmal zu Wort gemeldet und sie hat gesagt, sie werde diesen Wettbewerb immer verteidigen. Und Harpe Kerkeling sagte mal, solange es den ESC gibt, gibt es auch Hoffnung für die Demokratie in Europa. Und beide sehen diese Vielfalt, die da jetzt zelebriert wird, als große Stärke des Wettbewerbs. Wie sehen Sie denn diese aktuelle Diversity-queere Entwicklung des ESC?
Naja, auch da muss man sagen, es ist ja eine Entwicklung, die sich jetzt nicht nur auf den ESC beschränkt. Generell ist ja der Gedanke des ESC damals gewesen bei der Gründung, dass man eben die europäischen Länder, das war ja damals nach dem Zweiten Weltkrieg alles sehr zerfallen, dass man die sozusagen wieder zusammenbringt und quasi Brücken baut zwischen den Nationen und eben gerade die politischen Konflikte, die vielleicht noch geherrscht haben, versucht damit irgendwie zu umgehen und abzuschwächen. Insofern mag das natürlich erstmal sinnvoll erscheinen, dass man sagt, ja, der ESC ist ein irgendwo inklusives Event, aber die Realität zeigt dann doch ein ganz anderes Bild heutzutage, weil wir sehen ja dadurch, dass der ESC ja immer mehr politisiert wird, schon seit mehreren Jahrzehnten, es ist jetzt nicht neu, aber es wird eben immer schlimmer, dass immer mehr auch zum Boykott führt und dass man eigentlich das Gefühl hat, dass verschiedene Gruppen sich immer mehr anfeinden. Man sieht das gut auch in Wien jetzt aktuell, das scheint nicht mehr so zu funktionieren.
Das heißt, Sie vermuten, durch diese wachsende Vielfalt, die immer behauptet wird, kann es sogar dazu führen, dass der Wettbewerb unfriedlicher wird?
Ja, absolut. Also das ist auf jeden Fall das, was wir momentan beobachten. Generell sehr scharf diskutiert wird ja momentan die Teilnahme Israels. Vor allem bei den Linken. Es ist lustig, vor wenigen Tagen hat die DSN-Rektorin gewarnt in Bezug auf den ESC explizit vor linksextremer Gewalt. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Jetzt ist es ja ein Event, was hauptsächlich eigentlich die Linken anspricht und jetzt fürchtet man ausgerechnet von der linken Seite extremistische Gewalt. Ja. Das zeigt ja schon, wie grotesk das Ganze irgendwie ist. Das grundsätzliche Problem ist die immer größer oder immer stärker werdende Politisierung des ESC. Da würde es sicherlich dem ESC gut tun, wieder Abstand von solchen Entscheidungen zu nehmen und sich eigentlich auf die Werte zu besinnen, die den ESC damals in seiner Gründungszeit ausgezeichnet haben.
Der Gedanke dieser politischen Debatte ist ja also ein Land, das die Ukraine angreift oder, um in deren Duktus zu sein, überfällt, kann nicht mit uns hier friedlich feiern. Und bei Israel ist die Kritik ja zweierlei. Zum einen, wer in Gaza so agiert wie die israelische Armee, mit dem wollen wir dann hier eigentlich nicht lustig feiern.
Entscheidend tut das Ganze ja die European Broadcast Union. Das kann man sich vorstellen wie so ein Gremium, das ist ähnlich wie bei Olympia beispielsweise. Und man kann das jetzt so oder so sehen, aber generell hat man natürlich jetzt so gefühlt eine moralische Instanz, die quasi entscheidet, du bist gut, du bist böse, du darfst teilnehmen, du darfst nicht teilnehmen. Und ich glaube, zuträglich wäre es, wenn man sich von solchen Dingen distanziert. Man kann ja meinetwegen die Regel aufstellen, dass man kein Land dabei haben möchte, das sich in irgendeiner Weise im Krieg befindet, aber da muss man da auch konsequent sein und gewisse Neutralität walten lassen, was ja momentan absolut nicht der Fall ist. Ja. Also das wäre zum Beispiel eine Sache, die ich mir vorstellen könnte. Oder man sagt, nein, alle dürfen weiterhin mitmachen, auch unter dem Aspekt, dass man versucht, quasi wieder eben diese Brücken zu bauen. Also momentan habe ich eher das Gefühl, dass da neue Gräben gezogen werden, als Brücken gebaut werden.
Spannender Punkt ist ja, wer diese Kriterien festlegt, der hat dann halt auch die Herrschaft über den Wettbewerb. Und jetzt ist das Kriterium gerade das Vorgehen in Gaza. Man könnte aber auch andere Kriterien anlegen. Ich spinne jetzt mal. Man könnte ja sagen, also Deutschland riskiert durch seine Energiepolitik die Energiesicherheit in Europa. Das können wir als andere Länder nicht tolerieren. Oder man kann sagen, Australien, witzig genug, dass die ja mitmachen, aber Australien hat ja schon seit Jahrzehnten eine sehr harte Migrationspolitik und da gibt es dann tatsächlich Lager auf vorgelagerten Inseln und das dulden wir hier nicht. Also das ist so meine Idee dazu, dass man willkürlich Grenzen festlegt und wer die Grenzen festlegt, hat die Macht. Und mit Transfeindlichkeit wollen wir gar nicht anfangen. Dann können wir uns ja mal die unterschiedlichen Teilnehmerländer in Aserbaidschan, Kasachstan und Co. angucken und überchecken, ob da eigentlich Transfeindlichkeit eine Rolle spielt in diesen Ländern.
So ist es, ja genau. Das ist genau das Thema mit dieser moralischen Instanz. Und man kann ein gewisses Regelwerk beispielsweise mit Nationen, die jetzt in kriegerische Handlungen entsprechend verwickelt sind, dass man sagt, das ist uns zu heiß, das wollen wir nicht haben, okay, aber dann muss das auch für alle Nationen eben einheitlich gelten, dass die Regeln klar gesetzt sind und dass man nicht dieses Gefühl hat, dass es sich jetzt da um Willkür handelt. Oder man lässt halt alle teilnehmen und versucht eben den ESC als das zu sehen, was er mal war, nämlich eben als Statement zu guter Zusammenarbeit.
Kasachstan war übrigens noch nie dabei, da habe ich mich getäuscht. Aber Kanada und Kasachstan wollen gerne teilnehmen beim Eurovision Song Contest. Aber ob das dann noch Eurovision ist, das ist jetzt eine andere Frage. Was mich noch interessieren würde, wenn Sie sich jetzt mal das Bewerberfeld anschauen, was erwartet uns da? Also wir haben jetzt viele Jahre, wo es zum guten Ton gehört, non-binär oder trans zu sein oder wenigstens eine irische Hexe, die sich über normale Dinge lustig macht. Wie ist das Teilnehmerfeld dieses Mal?
Ich bin mir sicher, uns erwartet wieder ein sehr schrilles Event, wobei wir jetzt zumindest bezogen auf Österreich und Deutschland dieses Jahr Beiträge haben, die jetzt, glaube ich, nicht überbordend in diese Richtung gehen. Also ich glaube, in Deutschland, wir haben ja jetzt die Sarah Engels, eine Frau, die sich auch als Frau identifiziert. Und in Österreich ist das genauso. Also ich muss mich selber überraschen lassen, was die Showbeiträge betrifft, inwiefern da dieses Jahr eben wieder auf die Tube gedrückt wird. Das werden wir sehen, aber es werden garantiert wieder die ein oder anderen beeindruckenden Ausfälle dabei sein, ja.
Wie schätzen Sie denn die Chancen der Teilnehmer aus der Schweiz, Deutschland und Österreich ein? Oder haben Sie einen Favoriten im Teilnehmerfeld?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich finde ja den Ansatz, dass vor allem Österreich dieses Jahr einen deutschsprachigen Beitrag zum Besten gibt, per se nicht schlecht. Allerdings fürchte ich, dass das nicht wirklich viel Anklang finden wird beim ESC. Also ich rechne ehrlich gesagt die Chancen für Österreich deutlich schlechter ein als die für Deutschland. Deutschland bietet einen sehr kommerziellen Beitrag, der sich vermutlich, abgesehen jetzt von allen politischen Dingen, die ja da ins Voting auch mit reinspielen, der sich wahrscheinlich ziemlich im Mittelfeld positionieren wird. Und Österreich rechne ich mal damit, dass sich im, ja, ich sag mal, letzten Viertel des Ganzen wiederfinden wird.
Es gab ja schon die hämischen Kommentare, dass Österreich extra Cosmo mit Tanzschein ins Rennen geschickt hat, damit sie das nicht nochmal ausrichten müssen, weil das so teuer ist.
So ist es, ja genau. Ja. Und wenn man jetzt natürlich auch noch zusätzlich sieht, dass das Interesse sinkt. Das Argument war ja immer, naja, der ESC kostet uns viel Geld, aber er spielt auch deutlich mehr Geld ein. Aber jetzt muss man schon sagen, also das Ganze scheint buchstäblich ziemlich ins Wasser zu fallen. Wir haben große Wetterprobleme gerade in Wien, also es wird wahrscheinlich keine schöne Woche werden. Die Bettenauslastung ist deutlich niedriger als erwartet, also auch dieses Argument gerät ins Wanken. Ja. Also ich glaube nicht, dass das Interesse von Österreich groß ist, das Ganze nächstes Jahr nochmal neu auszurichten.
Morgen Abend ist es soweit, das Finale des Eurovision Song Contest geht in der Wiener Stadthalle über die Bühne. Ein Heimspiel für Österreich mit Cosmo und dem Lied Tanzschein. Für Deutschland tritt Sarah Engels mit Feier an und für die Schweiz startet Veronika Fusaro mit ihrem Lied Alice. Veronika Fusaro zeigte sich übrigens zuletzt überrascht über die fehlende Professionalität bei den Proben. Wollen wir ihr mal die Daumen drücken, dass es dann morgen Abend besser läuft. Wir bedanken uns bei Musiker und Produzenten Yannick Renn.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Cem Özdemir und Manuel Hagel haben es geschafft. Nach einem teils kontroversen Wahlkampf haben die Politiker von Bündnis 90 Die Grünen und CDU eine Koalition in Baden-Württemberg geschlossen. Grün-Schwarz vereint damit rund 60% der abgegebenen Stimmen auf sich, ist eine wirklich große Koalition. Größter Wahlsieger war jedoch die AfD. Sie konnte um rund 9% zulegen und erreichte 18,8% der Stimmen. Damit ist die AfD im Ländle mit Abstand die größte Oppositionspartei und mehr als dreimal so stark wie die SPD mit 5,5%. Als sich der Landtag in Stuttgart konstituierte, gab es allerdings Streit um die demokratische Beteiligung der AfD. Sie soll keinen Posten in der Führung des Landtags bekommen, also weder als Landtagspräsident noch als Landtagsvizepräsident. Darüber sprechen wir nun mit Joachim Kuss. Er ist Abgeordneter der AfD und Kandidierte für das Amt des Landtagsvizepräsidenten. Herr Kuss, herzlich willkommen.
Ja, guten Tag, Herr Golme. Ich freue mich, dass wir uns heute mal sprechen können.
Zunächst einmal zu den Aufgaben des Landtagsvizepräsidenten. Welche Bedeutung hat das Amt im Parlament? Was genau macht er?
Wie in allen anderen Parlamenten auch. Der Vizepräsident ist der Stellvertreter des Präsidenten oder der Präsidentin und sie springen ein, wenn eben der Präsident verhindert ist, die Versammlung zu leiten oder, und das kommt noch dazu, er hat natürlich auch gewisse Repräsentationsaufgaben, den Landtag insgesamt mit seinen Aufgaben in der Bevölkerung zu vertreten. Insofern denke ich, ist es wichtig, dass eben in diesem Gremium oder in dieser Spitze, also es geht ja nicht nur um das Gremium, das Präsidium, da sind wir zwar vertreten, also mit 5 Mitgliedern, aber das Präsidium ist da insgesamt 23 Mann stark, aber wir haben in der Präsidentschaft selber keine Vertretung. Und das ist aus unserer Sicht für die größte Oppositionspartei, sind jetzt eben nicht vertreten in diesem Gremium. Das halten wir für demokratisch äußerst fragwürdig.
Die Präsidentin, der Vizepräsident hat auch ordnende Funktionen. Jetzt haben wir da mit Thomas Strobel einen CDU-Mann als Präsidenten und mit Muterem Aras von den Grünen auch als Vizepräsidentin eine sehr erfahrene Politikerin. Warum will die AfD dann unbedingt einen eigenen Landtagsvizepräsidenten stellen?
Es geht bei dieser Präsidentschaft um mehr als nur einfach das Tun und das Doing, sondern es geht auch darum, um die Repräsentation gegenüber dem Wähler und auch gegenüber dem Volk. Und da sehen wir eine große Lücke, auch eine Gerechtigkeitslücke, dass eben die Opposition da überhaupt nicht vertreten ist. Und da kommt noch ein weiteres Argument dazu. Die Aufgabe des Landtags ist ja, die Regierung zu kontrollieren. Ja, das ist ja mit das größte Recht und das wichtigste Aufgabe des Landtags, die Kontrollfunktion. Und wenn jetzt die Vertreter der Präsidentschaft nur aus den Fraktionen kommen, die die Regierung stellen, wo bleibt dann da die Kontrolle? Also das halte ich für äußerst, äußerst problematisch, dass sich die Regierung im Grunde genommen selbst kontrolliert. Das darf eigentlich nicht sein.
Es gibt ja noch einen weiteren Aspekt, den Aspekt der Ordnungsrufe und der Strafen. Der AfD wird ja immer vorgeworfen, sie seien richtige Flegel und Pöbler. Und deswegen bekommen sie auch die meisten Ordnungsrufe und die meisten Strafen, beispielsweise im Deutschen Bundestag. Also sitzen da vorne diejenigen, die über diese Strafen entscheiden?
Ja, das stimmt. Wir können dann zwar im Präsidium, in dem Gesamtgremium, können wir dann zwar immer wieder sagen und anregen und rügen, dass eben hier übermäßige Ordnungsrufe erteilt worden sind. Nur es bringt im Endeffekt überhaupt nichts. Aber aus meiner Sicht und so wie ich das wahrnehme, das ist oft lächerlich, was da passiert. Ja, es gab vor kurzem eine Zusammenstellung, glaube ich, von der Beatrix von Storch. Die hat mal so einige der Ordnungsrufe so ein bisschen mal aufgeführt und Revue passieren lassen. Und wenn man das sich anhört, dann muss man sagen, da tut sich die Präsidentschaft kein Gefallen, wenn sie so mit der AfD umgeht, mit der eigentlichen wahren Opposition, die es da drin ist. Also das ist wirklich lächerlich.
Jetzt wird allerdings von den Regierungsparteien darauf hingewiesen, dass es ja eine Landesverfassung gibt. Und da ist nicht notiert, dass sie ein Recht auf einen Vizepräsidenten haben.
Das ist richtig, aber es gibt Gepflogenheiten, wie man eben mit solchen Parlamentssachen umgeht. Es gibt ungeschriebene Gesetze, wie zum Beispiel auch, dass die Ausschussvorsitze an die Opposition vergeben werden müssen. Zum Beispiel auch der größte oder nicht der wichtigste, nämlich der Finanzausschuss, soll üblicherweise an die Opposition gehen. Jetzt wird es zum Beispiel auch nicht erfolgen bei uns in Baden-Württemberg. Und das sind alles so Dinge, die sind nicht verfassungsrechtlich, sozusagen nicht abgesichert und auch nicht in der Geschäftsordnung expressis verbis benannt, aber es ist eben eine gute Gewohnheit und diese guten Gewohnheiten, die werden jetzt über Bord geworfen. Aber nicht nur bei uns, sondern sie werden ja jetzt in vielen anderen Landtagen und sogar im Bundestag werden Gesetze gemacht und um irgendwie noch zu verhindern, dass die stärker werdende AfD irgendwie ihren Einfluss quasi ausweiten kann und ihre auch wichtige Aufgabe der Opposition und der Kontrolle wahrzunehmen. Und das halte ich schon für sehr bedenklich, dass man eben versucht, in Rheinland-Pfalz macht man das jetzt auch noch mit dem alten Landtag und im Bundestag hat man das vor einem Jahr gemacht, um da die Schuldenorgie ins Leben zu rufen. Und in Sachsen-Anhalt wird das gemacht. Und bei uns in Baden-Württemberg macht man es sozusagen auf die sanfte Art.
Man hat es doch aber jetzt auch gemacht. Also in der vergangenen Legislatur gab es doch zwei Landtagsvizepräsidenten. Und in dieser Legislatur wird es die nicht geben, weil man nicht möchte, dass sie kandidieren, beziehungsweise dass sie einen Job bekommen. So kann man zusammenfassen, nicht wahr? Aber die Abstimmung ist jetzt ja tatsächlich gelaufen und sie haben unterlegen. Also Muhterem Aras hat 106 Stimmen bekommen. Sie haben 33 Stimmen bekommen. 35 Mitglieder hat ihre Fraktion. 2 Stimmen waren ungültig. Die stammen wahrscheinlich auch von ihren Fraktionen. Aber auch diese Abstimmung ziehen Sie in Zweifel. Was war das Problem?
Ja gut, weil der Wahlzettel einfach nicht korrekt war. Das ist der Punkt. Er war verwirrend. Das sieht man daran, dass eben 2 ungültige Stimmen da waren. Das einzige Mal, dass ungültige Stimmen da waren bei diesem ganzen Abstimmungsprozedere. Und aus meiner Sicht ist es einfach nicht korrekt, wenn man einen Bewerber, der auch wieder aus der Mitte des Landtags vorgeschlagen wird, wenn der nicht in gleicher Art und Weise auf dem Stimmzettel steht, wie eben der schon draufgedruckte. Da würden wir jeden Stimmzettel bei uns, den wir bei unseren Kreiswahlen und im Landesverband diese Wahlen, die da stattfinden, da würden jeder, würde es da an die Decke gehen und sagen, das ist keine gleiche Wahl und da sind die Chancen nicht gewahrt und deshalb ist es aus meiner Sicht einfach nicht in Ordnung.
Der Name der Grünen-Kandidatin stand tatsächlich drauf, ihrer stand nicht drauf. Man konnte ihn dann ergänzen, unter eigener Vorschlag konnte man ihren Namen raufschreiben. Aber glauben Sie denn ernsthaft, dass Sie mehr als 35 Stimmen bekommen haben oder ist das nicht eher eine Petitesse?
Ich glaube, das ist nicht der Punkt, um den es geht. Natürlich hätten wir wahrscheinlich nicht mehr Stimmen bekommen. Aber allein die Tatsache, dass eben es dann noch 17 weitere Nein-Stimmen gab, also bei der ersten Wahl vom Herrn Strobel, zeigt ja, dass eben die Fraktionen auch nicht einig sind. Ja, das heißt, da gibt es intern auch offensichtlich Brüche und gewisse Vorbehalte, nicht nur gegen den Herrn Strobel, sondern auch bei, es war ja bei der Frau Aras, da waren wir sozusagen diejenigen, aber auch sie hat ja nicht alle Stimmen bekommen von ihren Leuten. Und am nächsten Tag, als der Herr Cem Özdemir gewählt wurde, da war es ja noch gravierender, da kamen ja noch weniger Stimmen aus der Koalition. Also das ist schon, finde ich, interessant zu sehen, wie sich da schon Sollbruchstellen quasi aufmachen. Und ich glaube, es war für viele CDUler, war das jetzt eine verlorene Chance, dass sie sagen, okay, wir hätten eigentlich gern hier eine Koalition mit der AfD eingegangen, aber die Treue-Schwürer, die waren eben stärker.
Dass da Tricksereien angewendet werden, um die AfD von gewissen Posten fernzuhalten, das kann gar keiner bestreiten. Ich denke bloß an den Alterspräsidenten. Das war immer der Älteste, aber als dann der Älteste von der AfD war, dann war es nicht mehr der Älteste, sondern der Dienstälteste. Und sowas sehen wir in den vergangenen Jahren immer wieder. Aber das Argument, warum das so sein muss, darüber müssen wir nochmal sprechen. Das Argument gegen die AfD lautet ja, dass sie, ihre Partei, Ämter missbraucht. Deswegen darf man ihnen die Ämter gar nicht anvertrauen. Und als Beispiel wird dann auch die konstituierende Sitzung des Thüringer Landtags genannt. Dort leitete ein Alterspräsident der AfD die Sitzung und später hat dann das Landesverfassungsgericht eingegriffen und ist ihm auf die Füße getreten, weil er sich nicht verfassungskonform verhalten hätte. Ist die AfD also wirklich ein Risiko für parlamentarische Institutionen?
Also ich habe das nirgendwo festgestellt, dass wir da ein Risiko wären. Wir werden immer professioneller und wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg und wir haben auch sehr gute Leute. Und wir sind diejenigen, die sich wirklich auch nicht nur den Worten nach, sondern auch in den Taten nach wirklich an die freiheitlich-demokratische Grundordnung halten. Uns etwas anderes vorzuwerfen und wir wären eine Gefahr für die Demokratie, das ist einfach nur absurd. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dieses Argument.
Dann habe ich noch ein letztes für Sie und das lautet, die AfD macht die demokratischen Institutionen verächtlich oder auch die Institutionen, die demokratietragend sind, beispielsweise der öffentlich-rechtliche Rundfunk oder die Bundesregierung oder ja auch die Landesämter für Verfassungsschutz. Und weil Sie solche Institutionen verächtlich machen, können Sie nicht eingebunden werden in demokratische Prozesse.
Auch dieses Argument ist meines Erachtens fehlerhaft. Denn wir kritisieren nur falsche Entscheidungen und falsches Verhalten von diesen Institutionen, die wichtig sind. Keine Frage, ich habe schon mal gesagt, also die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist für uns wirklich Ankergrundlage unseres Handelns. Und wir wollen überhaupt nicht die Demokratie abschaffen oder den Staat in irgendeiner Form verächtlich machen. Aber wenn sich einzelne Behörden oder Dienststellen oder auch Personen, es sind ja meistens immer auch Personen, wenn sie eben contra legem oder sonst irgendwo sich gegen diese Institutionen selber richten und gegen die Regeln, die wir eben schon immer hatten, vor allem auch gegen das Grundgesetz, dann muss es erlaubt sein, das auch in aller Schärfe zu kritisieren und das klarzumachen, dass das eben nicht in Ordnung ist. Und wenn man dann als böser Bube beschimpft wird, nur weil man auf den Schmutz hinweist, dann ist das aus meiner Sicht nicht fair und das muss möglich sein.
Dieser Vorwurf der Verächtlichmachung stammt übrigens vom SPD-Fraktionschef Sascha Binder, also einem Parlamentskollegen von Ihnen. Ist ja auch ein Oppositionskollege. Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit der anderen Oppositionspartei SPD? Wie stark ist bei der SPD der Gedanke ausgeprägt, dass man eine starke Opposition in Baden-Württemberg machen muss?
Ich habe noch keinen direkten Kontakt mit Herrn Binder gehabt und wir werden das sehen, ob Sie sich da wirklich als Opposition benehmen. Gestern bei der Wahl des Ministerpräsidenten, da hat man so ein bisschen gespürt, okay, dass Sie da mit uns auch gegen diese neue Regierung sind und noch stimmen. Aber das war bis jetzt alles. Ich glaube nicht, dass die SPD da eine ganz große und eigenständige Rolle spielen wird. Es wird Ihnen schwerfallen, mit 10 Leuten die Ausschüsse adäquat zu besetzen und dort eine gute Arbeit zu machen. Das können wir aber mit 35 sehr gut leisten für unser Land und für unsere Bürger.
Abschließend noch ein anderes Thema. Gestern war Christi Himmelfahrt, also ein wichtiger christlicher Feiertag. Derzeit läuft in Würzburg der Katholikentag. AfD-Politiker sind dort allerdings nicht willkommen. Sie sind Vorsitzende der Christen in der AfD. Wie blicken Sie auf die beiden christlichen Amtskirchen als Christ und als AfD-Politiker?
Also als Christ blutet mein Herz, wenn ich sehe, wie eben die Amtskirchen sich immer weiter von ihrer eigentlichen Aufgabe wegbewegen, nämlich der Verkündigung des Wortes Gottes. Und das ist eine große Tragik und das spüren auch ganz viele Menschen und deshalb verlassen Hunderttausende jedes Jahr die beiden Amtskirchen. Dass aber die Amtskirchen sich so ganz offiziell und wirklich manifestieren als Gegner der AfD, das ist eine weitere Tragik, die eben übrigens auch zu diesem Verdruss, glaube ich, beiträgt, dass man einfach sagt, was haben die Kirchen eigentlich für eine Aufgabe? Warum müssen sie so ein AfD-Bashing betreiben? Das ist doch nicht in Ordnung. Und wenn wir dann eben ganz konsequent immer wieder quasi ausgeladen werden von diesen Kirchentagen, sowohl evangelisch als auch katholisch ausgeschlossen werden, auch von einer Teilhabe in allen diesen Gremien und Organisationen, die kirchennah sind, dann ist das, finde ich, eine große Tragik für unser Land. Und man tut da Millionen von Wählern Unrecht, die gerne Christ sind und die mit Überzeugung Christ sind, die aber sich nicht mehr von den Amtskirchen repräsentiert fühlen.
Grün-Schwarz in Baden-Württemberg ist gestartet und verhindert gemeinsam mit der SPD die demokratische Teilhabe der AfD. So jedenfalls sieht es die AfD und so sieht es der AfD-Abgeordnete Joachim Kuss. Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch, Herr Golme, für das Gespräch.
Ich mache mir Sorgen, dass er zu viele Kohlenhydrate isst und zu viel Salz. Er sitzt in einer Zelle mit 18 anderen Häftlingen. Jeden Abend gegen 19 Uhr ruft er mich an. So schildert Nicolas Maduro Guerra derzeit den Alltag seines Vaters. Sein Vater war Machthaber in Venezuela, bis die USA am 3. Januar ein Kommando geschickt haben und Nicolas Maduro gemeinsam mit seiner Ehefrau festgenommen haben. In dieser Woche hat Donald Trump eine Landkarte gepostet, auf der Venezuela mit der amerikanischen Flagge unterlegt und als 51. Bundesstaat markiert war. Außenminister Marco Rubio wiederum wurde im gleichen Jogginganzug fotografiert, in dem Maduro festgenommen worden war, und das Foto wurde mit einem hämischen Kommentar veröffentlicht. Sind die Vereinigten Staaten der neue Chef in Caracas? Wie hat sich die Situation vor Ort auch für die Menschen verändert? Wir schalten zu unserem Lateinamerika-Korrespondenten Alex Bauer nach Peru. Hallo.
Ja, ich grüße Sie ganz herzlich.
Herr Bauer, als Übergangspräsidentin ist Delcy Rodríguez eingesetzt, aber wie groß ist denn Ihre Macht wirklich? Wer regiert derzeit in Venezuela?
Ja, man kann schon davon ausgehen, dass Delcy Rodriguez und vor allem auch ihr Bruder, der ja das Parlament präsidiert, dass die wirklich die Macht haben zurzeit in Venezuela, aber dass sie unter der Kontrolle der USA stehen und dass die USA eigentlich das Kommando geben. Und Delcy Rodriguez wird ja oft hier in Lateinamerika auch als La empleada del mes, also die Angestellte des Monats, karikiert, die ja besonders brav die Befehle des Chefs ausführt. Und da ist wirklich etwas dran. Auf der anderen Seite ist das bestehende Regime nach wie vor an der Macht. Es sieht auch danach aus, also es wird da kolportiert, dass es auch Machtkämpfe innerhalb des Regimes gibt. Also da ist vor allem Diosdado Cabello, das ist noch ein alter Weggefährte, ein Haudegen, ein hoher Militär. Er kontrolliert die Colectivos, also sind so paramilitärische Einheiten, vergleichbar mit den Revolutionsgarden im Iran. Also da gibt es schon auch interne Machtkämpfe. Cabello, das gilt als der starke Mann, ist auch in den USA immer noch steckbrieflich gesucht. Aber man hält das Ganze unter dem Deckel. Und die Losung ist so, dass man jetzt Venezuela zuerst mal wieder wirtschaftlich auf den Vordermann bringen will. Und das haben die USA und die aktuelle Regierung von Delcy Rodriguez haben da ein gemeinsames Interesse.
Aber galt Maduro nicht eigentlich als auch ideeller Nachfolger von Hugo Chavez? Und Rodriguez, gilt sie nicht eigentlich auch als dasselbe Lager wie Maduro und dementsprechend auch dasselbe Lager wie Chavez und damit eigentlich verfeindet mit den USA? Also haben die sich jetzt um 180 Grad gedreht?
Das Ganze ist eigentlich eine schizophrene Situation. Nicht? Offiziell ist es ja immer noch das sozialistische, anti-imperialistische, anti-amerikanische Regime. Aber irgendwie macht man genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich predigt. Delcy Rodriguez, das ist wirklich so eine Meisterin im Verwalten dieser schizophrenen Doppelmoral. Ich glaube, Maduro, den hat man wirklich fallen gelassen. Also was da eben sein Sohn, der jetzt noch so bei den vor allem europäischen Medien, Nicolasito, der da noch auftritt und jetzt eben auch mit diesem Spiegel-Interview, das ist nur noch für die Tribüne. Also der Maduro-Clan hat seine Macht offensichtlich verloren. Maduro steht ja vor Gericht in den USA und es sieht sehr schlecht aus für ihn. Man geht davon aus, dass er mit seiner Frau Silvia Flores und mit dieser ganzen Maduro-Clan über 3 Milliarden Dollar zusammengerafft hat an Korruptionsgeldern, Drogengeldern. Und die USA haben da wirklich ganz starke Kronzeugen, vor allem der ehemalige Gemeindienstchef Boyo Carvajal, sein Übername, der da einen Deal gemacht hat mit den US-Staatsanwälten. Und das weiß man in Venezuela. Also ich glaube, Maduro, den hat man wirklich abgeschrieben. Allerdings ist wirklich die große Frage, wie lange das dauert. Ob man einfach abwartet, bis Donald Trump die Midterms möglicherweise verliert im nächsten November und dann sieht das alles wieder besser aus für das alte Regime.
Vielleicht hat ja die Trump-Regierung auch Venezuela einen Dienst erwiesen. Das ist ja genau die Frage, die wir uns alle seit 4 Monaten stellen. Und dann kann sich Rodriguez auch mit ihm arrangieren. Und der ist eigentlich eine gute Nachricht auch für Rodriguez und für die aktuellen Machthaber. Die Wirtschaftsleistung, die Zusammenarbeit zwischen Venezuela und den USA soll deutlich zugelegt haben. Das sagt jedenfalls die Wirtschaftskammer des Landes. Und zwar um 23%. Also geht es wirtschaftlich bergauf in Venezuela?
Wirtschaftlich geht es sicher bergauf, das allerdings nicht erst seit dem 3. Januar. Also eigentlich die Reformen in Venezuela, die haben schon vorher begonnen. Die ganze sozialistische Rhetorik, die ist wirklich nur noch Makulatur in Venezuela. Also ich glaube, das Bestreben, dass es hier eine wirtschaftliche Öffnung gibt, dieses ist echt und das merkt man auch bereits. Obwohl also der Weg zu einer freien Marktwirtschaft, der ist also noch weit. Und sicher auch dornig. Die große Frage ist, ob es zu einer Demokratisierung kommt oder ob es ein Maduro-Regime ohne Maduro gibt, das zwar wirtschaftlich so etwa nach chinesischem Vorbild auf Marktwirtschaft setzt, aber trotzdem noch eine beinharte Diktatur bleibt. Das ist die große Frage, die sich stellt, ob diese Demokratisierung kommt. Und da haben die Machthaber natürlich kein Interesse. Auch Delcy Rodriguez, da darf man sich keine Illusionen machen, die hat Millionen zusammengerafft. Das ganze System basiert auf Korruption. Und das ist auch der Hauptgrund, warum sie sich an der Macht festklammern.
Gibt es Neuigkeiten rund um Pressefreiheit, Spielraum für Oppositionelle und auch Wahlen?
Ja, eben, also das ist alles noch sehr ungewiss. Tatsächlich wurden mehrere hundert politische Gefangene freigelassen. Es gibt allerdings nach wie vor immer noch einige hundert politische Gefangene, vor allem Militärs. Und da sieht es gar nicht danach aus, dass die bald in Freiheit kommen, denn das Amnestiegesetz, das erlassen wurde, das ist mittlerweile abgelaufen. Und was die Pressefreiheit betrifft, also ich habe jetzt gerade Kontakt mit venezolanischen Journalisten, zum Teil ehemalige Journalisten, und ich reise nächste Woche nach Venezuela nach vielen Jahren wieder. Und was ich von denen höre, das stimmt mich jetzt nicht sehr optimistisch, dass es wirklich zu einer echten Befreiung kommt in absehbarer Zeit. Aber man merkt schon, die Repression ist schon zurückgegangen. Es hat sich ein bisschen geöffnet. Aber man spricht immer noch vorsichtig. Also ein falsches Wort kann fatale Auswirkungen haben. Das ist nach wie vor so. Die Menschen haben Angst.
Die Bürger stimmen ja auch mit ihren Füßen ab. Und die Abwanderungsbewegung aus Venezuela hat sicherlich viel auch erzählt über die Zustände in den vergangenen Jahren. Und es sind ja Millionen und Abermillionen ausgewandert nach Europa, nach Spanien, wo sie dann als Haushaltshilfen arbeiten, aber eben auch verteilt auf Lateinamerika. Beim letzten Mal, als wir gesprochen haben, haben Sie uns geschildert, dass es an der Grenze schon einen entgegengesetzten Strom mittlerweile gibt. Wie ist es denn mit der Rückkehrerbewegung?
Die Tendenz geht wieder in Richtung Rückkehr. Übrigens, die meisten von den 8 Millionen Regimeflüchtlingen, also man muss sich das vor Augen halten, die leben ja in der Nachbarschaft, vor allem in Kolumbien, Ecuador, Peru, zum Teil Brasilien. Dieser Migrationsstrom, zumindest wurde der gestoppt, und es ist eine leichte Gegenbewegung, ist wirklich zu bemerken. Aber es ist noch ein weiter Weg, das Misstrauen ist nach wie vor da. Aber es gibt immerhin erstmals seit 2 Jahrzehnten wirklich eine Hoffnung auf bessere Zeiten.
Donald Trump hat also diese Landkarte von Venezuela in den Stars and Stripes gezeigt, 51. Bundesstaat darüber geschrieben. Marco Rubio hat dann dieses Jogginganzugfoto machen lassen und sich so über Maduro lustig gemacht. Wie kommt denn sowas eigentlich in Lateinamerika an? Humor, Demütigung oder wie?
Ja, also der Humor unter den Lateinamerikanern, der ist noch viel derber. Also ich glaube, Trump und vor allem Rubio, die sind in Lateinamerika populärer, als man sich das in Europa vorstellt. Es gibt eine sehr starke konservative Bewegung in Südamerika, Lateinamerika, die voll auf dieser Trump-Linie ist. Ich meine, die historischen Beziehungen sind ja auch tief. Also es ist zwar absurd, die Vorstellung vom 51. Bundesstaat Venezuela der USA, aber es gibt eine tiefe historische Beziehung zwischen gerade Venezuela und den USA, und die geht auf die Gründung zurück. Also selbst der Staatsgründer Simon Bolívar, der war ja ein großer Bewunderer der USA, war oft in die USA gereist. Dann eben gibt es eine ganz spezielle Beziehung zwischen Venezuela und USA, die Anfang des 20. Jahrhunderts begann mit dem Erdölboom. Da haben die Amerikaner ganz groß investiert in Venezuela, aber es war eben auch eine Gegenseitigkeit da. Also Citgo, eine der größten Tankstellennetz von Raffinerien in den USA, das befindet sich im Besitz der venezolanischen Erdölgesellschaft PDVSA. Und das ist eine Abhängigkeit, und Sie sehen es auch, das ist vielleicht noch anekdotisch. Ich meine, es gibt 4 Länder in Lateinamerika, wo Baseball gespielt wird und nicht Fußball, also wo das eigentlich der wichtigste Sport ist. Und eines davon ist neben Kuba und Panama eben Venezuela. Und diese Beziehungen zwischen den USA, die sind sehr tief historisch, und auch die Oberschicht in Venezuela, die fliegt nach Miami übers Wochenende oder hat noch einen Zweitwohnsitz in Miami. Also diese Beziehungen, die sind sehr eng und sehr tief, und übrigens auch mit dem Maduro-Regime. Also auch diese Leute, die haben alle enge Beziehungen zu den USA.
Als die Maduro-Festnahme passierte, haben wir ja auch schon spekuliert, dass das alles Teil eines größeren Plans sein könnte. Also Venezuela angreifen, um damit auch Kuba zu Fall zu bringen, weil Kuba eben auch abhängig ist von Öl aus Venezuela und aus Mexiko. Und beide Länder haben die USA bedroht mit Sanktionen, wenn sie Öl liefern. Wie sehen Sie das jetzt? Also wie steht es jetzt gerade um Kuba?
In Kuba sieht es wirklich zurzeit sehr dramatisch aus. Also die haben wirklich keinen Treibstoff mehr. Es ist aber auch die Situation, das kubanische Regime, die werden auch ausharren, solange wie das irgendwie möglich ist. Und wenn die eigene Bevölkerung dabei zugrunde geht, dann ist das diesen Vertretern des Regimes egal. Denn sie wissen, wenn sie gestürzt werden, dann droht das Gefängnis oder der Tod, oder? Und die wissen, sie haben nichts mehr zu verlieren. Das ist eine ziemlich gefährliche Situation, aber das Ganze steht ein bisschen im Schatten des Irankrieges. Aber es gibt natürlich auch dort eine Hoffnung, dass dieser Albtraum in Kuba zu Ende geht, und es gibt schon auch Anzeichen, dass eine neue Generation kommen könnte, die nach einem ähnlichen Muster wie in Venezuela vielleicht nicht einen Regime-Change, aber vor allem einen wirtschaftlichen Wechsel bewirken könnte, der dann früher oder später auch zu einer Demokratisierung führen sollte.
Unser Lateinamerika-Korrespondent Alex Bauer. Nächste Woche geht es dann nach Caracas und er wird Innenansichten aus Venezuela liefern. Spätestens dann hören wir uns wieder. Herr Bauer, herzlichen Dank.
Ja, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
€40.000 Bürgergeld kassiert, ukrainische Familie lebt aber in ihrer Heimat. Bürgergeldfamilie bekommt über €7.000 pro Monat, Afrikaner erkennt Vaterschaft für 24 Kinder an und verursacht Sozialkosten von €1,5 Millionen pro Jahr. Das sind drei Extremfälle aus deutschen Zeitungen, die zeigen, wie das deutsche Sozialsystem strapaziert wird. Und zum Teil sogar mit krimineller Energie ausgenommen. Arbeits- und Sozialministerin Bärbel Baas von der SPD wollte aber im Bundestag nichts von einer Zuwanderung in das Sozialsystem wissen. Das kommentiert nun Markus Fahlefeld.
Mehr als 10 Jahre Masseneinwanderung und die Lügen werden nicht besser. War Katrin Göring-Eckardt 2013, damals Fraktionsvorsitzende der Grünen, noch so ehrlich, sich auf die Einwanderung ins Sozialsystem zu freuen? Wörtlich sagte sie, wir brauchen Menschen hier, die in unserem Sozialsystem zu Hause sind. Ging die amtierende Vorsitzende der SPD, Frau Bärbel Baas, gleichzeitig deutsche Arbeitsministerin unter Kanzler Merz, nun einen Schritt weiter. Es wandert niemand in unsere Sozialsysteme ein, ließ sie bei einer Bundestagsdebatte am 6. Mai die staunende Bevölkerung wissen. Vor dem Hintergrund, dass Deutschland pleite ist, wir Bürger trotzdem Steuern und Abgaben zahlen wie die Weltmeister, ohne auch nur eine halbwegs adäquate Gegenleistung zu erhalten, ist die Aussage von Frau Baas bemerkenswert. Denn natürlich weiß die Arbeitsministerin genau, dass die horrenden Steuern und Abgaben in einen explodierten Sozialetat fließen, zu dem das sogenannte Bürgergeld, das genauso auch an Nichtbürger gezahlt wird, dazugehört. Das ist ja auch der Grund, warum für Kranken- und Rentenkassen, für Schulen und Straßen kein Geld mehr übrig ist. Ein Blick auf die Zahlen am Beispiel Syriens und deren aller Herren Länder geflohenen Syrer offenbart den Realitätsverlust, darf man sagen die Lüge, der Arbeitsministerin vortrefflich. Seit fast 1,5 Jahren ist der Bürgerkrieg in Syrien beendet und mehr als 1,6 Millionen Syrer sind nach UN-Angaben in ihre Heimat zurückgekehrt. Allein 630.000 Syrer verließen seitdem die Türkei. Die lässt Flüchtlingen keine staatlichen Sozialleistungen zuteil werden. In Deutschland, mit 900.000 sogenannten syrischen Flüchtlingen, waren es im selben Zeitraum, sage und schreibe, 4.000. Am schönen Wetter dürfte es nicht gelegen haben. 500.000, also weit mehr als die Hälfte der in Deutschland lebenden Syrer, nehmen übrigens Bürgergeld in Anspruch. Und das wird sich so schnell auch nicht ändern, denn die deutsche Politik hat keinerlei Interesse, dass die Syrer das Land wieder verlassen mögen. Immerhin war es der deutsche Außenminister Johann Wadephul, der bei seinem Syrien-Besuch im Oktober letzten Jahres die in Deutschland lebenden Syrer förmlich davor warnte, in ihre Heimat zurückzukehren. Zu zerstört sei das Land, zeigte sich Wadephul erschüttert. Um die epochale Großlüge, in der wir leben, in Gänze abzuschreiten, sei vielleicht noch an die Aussage der Lieblingskanzlerin aller Flüchtlinge Angela Merkel erinnert. Sie hatte 2016, also vor mehr als 10 Jahren, verlauten lassen, dass ein Schutzstatus in Deutschland nur 3 Jahre gewährt werde und alle Syrer wieder in ihre Heimat zurückzukehren hätten, wenn, wortwörtlich, der IS besiegt sei. Nach außen behauptet die deutsche Politik ständig, die Migrationswende sei endlich gelungen. In Wahrheit jedoch konterkariert sie nach innen ganz bewusst und aktiv jede Wende. Das ist schon lange kein Fehler mehr. Das hat System. Dieselben Politiker aus SPD und CDU übrigens, die sich an der Lüge der Arbeitsministerin nicht stören, werden nicht müde, das Internet der sogenannten Fake News wegen zu schelten. Wenn es nach ihnen ginge, würden Bürger, die behaupten, es gebe sehr wohl Einwanderung in die Sozialsysteme, bereits von ihren mit den Hufen scharrenden Löschkombattanten aufgespürt und für immer zum Verstummen gebracht werden. Das Offensichtliche nicht mehr benennen zu dürfen, ist ja das Signum der liberalen Demokratie geworden. Wenn man einen Mann nun Frau nennen muss, dann wird man auch einen ins Sozialsystem Eingewanderten in Zukunft als Fachkraft bezeichnen müssen. Und genau das tat dann Frau Baas auch. Um ihre Lüge halbwegs wieder einzufangen, behauptete sie schlicht, es wäre ihr um Fachkräfte gegangen und, so ließ sie die weiterhin staunende Bevölkerung am nächsten Tag wissen, dass sie selbstverständlich den Sozialleistungsmissbrauch bekämpfe. Nur geht es genau darum nicht. Denn ein Syrer, Iraker oder Afghane, der mit 3 Frauen bereits 12 Kinder in Deutschland hat, ganz sicher nicht arbeiten will und wird, weil er lieber Bürgergeld beziehen will, begeht eben keinen Sozialleistungsmissbrauch. Er kann das alles aber tun, weil er in das deutsche Sozialsystem eingewandert ist. Noch immer drängt sich der Verdacht auf, die deutsche Politik sieht das Projekt Verdünnung der autochthonen Bevölkerung plus Islamisierung plus gleichzeitige Staatsinsolvenz noch nicht als abgeschlossen an. Die Uhr, die ihnen ihre ablaufende Zeit anzeigt, hören sie jedoch schon mit ohrenbetäubendem Lärm ticken.
Das war unser Kommentar des Tages von Markus Fahlefeld. Das war's für heute mit Kontrafunk aktuell. Ich bin Benjamin Golme und wünsche Ihnen einen schönen Freitag und ein sonniges Wochenende. Aber auch heute habe ich noch einen heißen Tipp für Sie. Julian Adrat und Kerstin Kramer kommen mit einer neuen Ausgabe von Mann und Frau. Die beiden sind der Überzeugung, dass die Gesellschaft den Verstand verloren hat. Friedrich Merz gratuliert zum Ramadan, aber nicht zum Muttertag. Männer restaurieren ihre Vorhaut und Kinderwunschmessen vermarkten Babys an Homosexuelle. Alle absurden Details erfahren Sie heute um 8, 14 und 21 Uhr bei Mann und Frau im Kontrafunk.